Smart Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz.
Hallo Jerome.
Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Und ich war heute unterwegs mit dem Auto auf der A81 zwischen Stuttgart und Horb am Neckar und höre da so meinen Lieblingssender SWR3, einer meiner Lieblingssender SWR3 und denke mir nichts Böses und plötzlich redet Franz Neumeier über ein ganz, ganz neues Schiff und ich, was? Weil SWR3 ist ja nicht gerade der kleinste Sender. Man muss dazu sagen, Franz, du warst als einer der ganz, ganz wenigen Journalisten aus Deutschland, waren nur zwei und eine, glaube ich, aus der Schweiz, überhaupt auf dem Schiff, über das wir heute sprechen. Glückwunsch dazu und war sicher eine ganz, ganz tolle Erfahrung für dich.
Ja, klar. Also ich meine, die Icon of the Seas ist jetzt das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Also noch größer als die Schiffe der Oasis-Klasse. Und ja, da ist natürlich klasse, wenn man da hin kann und sich das Schiff ganz früh sofort anschauen kann. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich einen Auftrag für eine große Reportage von der Zeitung Welt bekommen habe, für die ich also auch schreibe über die Icon of the Seas. Und ja, es natürlich interessieren sich ganz viele Leute jetzt für das Schiff und da macht es umso mehr Spaß, darüber berichten zu können.
Wir telefonieren ja ganz oft miteinander, um einfach die Termine zu klären, wann wir aufzeichnen und so weiter. Und ich habe dich aber, und du warst jetzt auf wirklich vielen Schiffen, seit wir uns kennen. Wir sind jetzt rund 10 Jahre dabei mit diesem Podcast. Aber ich habe dich selten so begeistert gehört wie diesmal.
Ja, also ich meine, es ist natürlich für die Hörer unseres Podcasts ist es jetzt kein Geheimnis, dass ich durchaus große Schiffe sehr faszinierend finde. Ich mag auch kleine Schiffe, ne? Das ist, ich bin da nicht so wahnsinnig festgelegt. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, die mich faszinieren an den kleinen und großen Schiffen. Aber die Icon of the Seas ist schon, also ich habe nicht so viel erwartet, aber wenn man dann an Bord ist, ist es doch nochmal eine so ganz andere Dimension als die Oasis-Class-Schiffe, obwohl die auch schon riesengroße Schiffe sind. Es hat mich tief beeindruckt, muss man einfach so sagen. Es sind ein paar Dinge an Bord, die mich richtig tief beeindruckt haben.
Wo warst du denn unterwegs?
Naja, das ist bei so einer Einführungsfahrt nicht so wirklich wichtig. Ich war 3 Nächte, also im Grunde so 2,5 Tage an Bord. Wir sind von Miami ausgefahren nach Kokuki, also der Privatinsel. Da haben wir ausführlich im Podcast schon mal drüber gesprochen. Haben einen Tag auf Kokuki verbracht, wobei ich jetzt nicht den ganzen Tag auf die Insel gegangen bin, weil ich mir mehr Zeit für Schiff nehmen wollte natürlich. Und dann noch einen Seetag. Also wir waren wirklich einen Tag Kokuki, einen Seetag und den Anreisetag war ich an Bord. Das war es dann auch schon. Also ich wäre natürlich gerne viel länger geblieben, weil in diesen 2,5 Tagen, ja, man kann einmal schnell übers Schiff laufen, alles kurz anschauen und dann ist die Zeit auch schon wieder vorbei. So viel gibt es da zu sehen.
Das Schiff wurde ja gebaut von der Meyer-Werft, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Turku in Finnland.
Ja, die wäre so ein bisschen zu groß, um über die Ems noch rauszufahren.
Ich wollte gerade sagen, lag wahrscheinlich einfach daran, dass man das gar nicht über die Ems bekommen hätte, das Schiff. Ne?
Niemals, ja.
Du hast jetzt schon öfter von der Größe geredet. Lass uns mal kurz über Zahlen sprechen. Die Länge schon allein ist schon der Wahnsinn. Also fast 4 Fußballplätze lang. 4 Fußballplätze.
364, ich habe keine Ahnung, wie lang Fußballplatz ist, aber es sind
ungefähr 100 Meter.
Ja,
364,75 Meter. Ja. Breit ist das Schiff so breit wie andere Schiffe lang sind. Manche, kleinere Schiffe. 48 Meter und 47 Zentimeter.
Also extrem mit den Brückennocks sind es, glaube ich, sogar 62 Meter, aber das Schiff als solches, ja.
Ja, und der Tiefgang, der liegt ja oft zwischen 6 und 8 Metern. Da sind es mal satte 9,25 Meter. 25.
Bei den großen Schiffen geht es schon bis 10 Meter rauf. Also das ist nicht so ungewöhnlich. Ist auch nötig, weil einfach Häfen haben eine bestimmte Tiefe und das ist so. 10 Meter sollte man nicht überschreiten als Schiff, weil sonst wird es in vielen Häfen eng.
Ja, dann wird es einfach schwierig. Passagiere, maximal 7.600 plus dann nochmal 2.350 Crew maximal. Das heißt rund 10.000 Menschen auf einem Schiff. Wenn ich da Kapitän wäre, ich weiß nicht, ob ich da nachts noch schlafen könnte, wenn ich Verantwortung für 10.000 Seelen tragen müsste. Ich vermute mal, der wird richtig gut bezahlt, der Kapitän. Wer war denn überhaupt der Kapitän oder war es vielleicht sogar eine Kapitänin?
Nein, ist ein Mann, Hendrik Loy heißt der Mann, ist mir jetzt ehrlicherweise noch nie über den Weg gelaufen, ist aber natürlich auch schon lange Kapitän. Wer so ein großes Schiff steuern darf, der hat viel Erfahrung.
So, und Passagierdecks gibt es insgesamt 15, ich vermute 17, mal
15. 15, ja, okay, ja.
Ja, 15, und genau. Für die Crew wahrscheinlich nochmal 2 oder 3 Decks dazu, ne?
Ja, genau. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja, also es geht rauf bis Deck 18, wobei es Deck 13 nicht gibt. Royal Caribbean sagt, es sind 20 Decks, weil sie die Höhe der Rutschentürme dann noch oben noch mit dazu zählen. Es sind ja sehr hohe Wasserrutschen an Bord. Aber faktisch sind es also insgesamt 17 Decks, ja.
Wenn da so viele Menschen auf einmal an Bord gehen, wie läuft dann da überhaupt das Boarding? Also dauert es sehr lange, bis ich da endlich auf das Schiff darf, weil da müssen die Ausweise kontrolliert werden, da muss das Gepäck aufgegeben werden und so weiter und so weiter. Bei kleinen Schiffen dauert das ja schon manchmal ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, bei so einem Riesenschiff, wenn da wirklich 7000 Passagiere kommen, das dauert, oder?
Ach, das geht schneller als bei den Kleinen, weil es extrem gut organisiert ist und weil das Hafenterminal natürlich auch darauf ausgelegt ist. Also ja, ganz viele von den Daten, Passdaten, all die Sachen gibst du ja vorher online schon ein. Das heißt, wenn du in den Hafen kommst, da gibt es noch nicht mal mehr Schalter in dem Terminal. Das sind wirklich Leute, die da mit Tablets stehen und die einfach wirklich nur nochmal deinen Pass kontrollieren, gucken, ob du das wirklich bist. Und sehr viel mehr machen die bei der Einschiffung dann schon auch nicht. Den Koffer gibst du gleich außerhalb vom Terminal ab. Da stehen also unendlich viele Menschen, die dir einfach den Koffer abnehmen. Und da bist du ziemlich schnell an Bord. Die Kabinenkarte liegt in der Kabine. Also das ist ein ziemlich einfacher, schneller Prozess und geht wirklich flott. Also das habe ich bei wesentlich kleineren Schiffen schon wesentlich nerviger erlebt.
Das Schiff ist modern, das heißt auch der Antrieb ist modern. Azipods, das ist jetzt, denke ich mal, keine Überraschung. So ein großes Schiff braucht einfach Azipods, damit es einfach manövrieren kann, diese riesengroße Masse. Es hat Dual-Fuel-Maschinen, das heißt, die können einerseits LNG verbrennen und andererseits hast du aufgeschrieben HFO und MDO. Erklär mal, was das genau ist.
Marinediesel und Schweröl.
Alles klar.
Aber der Hauptantrieb ist, Hauptenergieträger ist LNG. Den gibt es in Miami auch. Das heißt, das Schiff fährt tatsächlich mit LNG, kann auch mit anderen Marinediesel fahren, fährt aber mit LNG. Was ein bisschen schade ist, aber einfach der technischen Entwicklung geschuldet. Eigentlich hätte die Icon of the Seas auch schon eine nicht unerheblich große Brennstoffzelle oder Brennstoffzellen bekommen sollen. Die technische Entwicklung ist einfach noch nicht ganz so weit, kann aber nachgerüstet werden. Also das ist auf der Icon of the Seas vorgesehen, dass man die mit Brennstoffzellen noch nachrüsten kann. In welchen Größenordnungen hat Royal Caribbean noch nicht gesagt. Wenn man mal so zur Schwesterreederei Silver Sea schaut, die konnten ja auch auf der Silver Nova, weil die technische Entwicklung ein bisschen Probleme gemacht hat, die Brennstoffzellen noch nicht einbauen, die werden dort auch nachgerüstet. Auf der Silver Nova wird es die Hälfte der Energielast, also die komplette, den kompletten Hotelbetrieb mit Brennstoffzellen leisten können. Wie viel Anteil die Brennstoffzellen auf der Icon of the Seas oder dann auf ihrem Schwesterschiff, die Star of the Seas, die ja später kommt, haben wird, ist noch nicht klar. Aber man kann davon ausgehen, dass es sicher nicht unerheblich sein wird. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik.
Also wie gesagt, LNG wird auch verwendet. Jetzt habe ich vorhin den SWR3-Beitrag gehört. Und der SWR3-Beitrag, da waren mehrere Experten, du warst einer davon, sind da zu Wort gekommen. Und da ging es auch um den Antrieb mit LNG. Und das klang bei SWR3 so, als würde da LNG aus dem Kamin rauskommen, was natürlich nicht der Fall ist.
Ja.
Das Problem ist, wir müssen einfach ganz kurz, weil wir haben schon das öfteren drüber gesprochen. Aber
lass uns das auch kurz machen, weil eigentlich würde ich viel über dieses tolle Schiff sprechen.
Genau, aber kurz angesprochen, weil es halt auch überall gerade Thema ist, du wirst auch gleich die Gründe nochmal nennen. LNG, natürlich ist Methan an sich ein Treibhausgas, das noch viel, viel schlimmer ist als CO2. Ja. Und zwar um ein Vielfaches. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass Methan einfach so von den Schiffen in die Atmosphäre ausgesetzt werden, sondern es wird ja normalerweise verbrannt, das Allermeiste, aber eben nicht alles. Und es kommt auch vor allem nicht aus dem Kamin oben raus, denn da kommt nur Verbranntes raus, da kommt dann eben CO2 und dann eben viel, viel weniger Schadstoffe. Aber was ist das Problem mit LNG, dass da im Moment so viel darüber gesprochen wird?
Das Problem mit LNG ist, dass zum einen bei der Förderung von Methan, also von Flüssigerd, von Erdgas, sehr viel Methan entweicht und zwar mehr, als man bisher dachte. Das heißt, allein schon bei der Förderung von Erdgas entsteht einfach sehr viel Methan, das in die Atmosphäre geht. Und dann ist schon durchaus beim Betrieb auf den Schiffen selber auch noch ein gewisser, der sogenannte Methanschlupf, also das, was in den Motoren nicht verbrennt. Das kennen wir auch beim Dieselmotor oder so, dass nicht der gesamte Treibstoff verbrennt, je nachdem, welchen optimalen Drehzahlen und so weiter ein Schiff fährt. Bei LNG ist es besonders kritisch, wenn der Motor nicht bei optimalen optimaler Drehzahl fährt, dass da ein höheres Methanschlupf entsteht. Das sind ganz, ganz kleine Prozent, also deutlich weniger als 1%, aber es entsteht dieser Methanschlupf eben auch. Das hängt auch mit diesen Dual-Fuel-Maschinen zusammen. Bei einem reinen LNG-Motor wäre es noch mal ein bisschen besser, aber im Grunde sind das einfach kleine Mengen, die entweichen. Das ist im Moment technisch nicht vermeidbar. Die Motorenentwickler arbeiten da auch schon dran, das deutlich zu reduzieren, aber man muss einfach sagen, LNG ist im Moment der umweltfreundlichste Schiffstreibstoff, der halt nun mal existiert. Ein anderer existiert nicht. Das ist immer so diese Forderung vom NABU, sofort kein LNG mehr benutzen. Deswegen reden ja gerade alle über das böse, böse LNG, weil der NABU gerade wieder eine große Kampagne gegen LNG fährt. Der NABU macht nur keine Vorschläge, wie die Welt sonst weiter existieren soll. Wir würden im Winter frieren, wenn wir kein Erdgas verwenden dürfen. Die Schiffe könnten nicht mehr fahren, wenn sie kein Erdgas, oder müssten wieder mit Schweröl fahren, was der NABU ja noch viel fürchterlicher findet. Also der NABU sagt immer nur, was böse ist, aber sie bieten keine Lösungen, also keine praktikablen Lösungen an. Und insofern wird da jetzt wieder ganz fürchterlich auf LNG geschimpft. Es ist halt kein toller Treibstoff, aber es ist der beste, den wir im Moment haben.
Genau. So, jetzt aber über das Schiff. Und du bist ja dann eben nach Miami, wenn ich mich richtig erinnere, und bist da auf das Schiff und standest erstmal vor dem Schiff, wahrscheinlich im Terminal, und hast erstmal Mund aufgemacht und große Augen bekommen, weil das Ding ja wirklich wahnsinnig groß ist.
Ja, von außen schaut es jetzt nicht so viel größer aus wie die OSS-Klassschiffe. Das, was echt beeindruckend ist, ist, wenn du in das Schiff dann reinkommst. Also du kommst da ja auf diese Royal Promenade, wie es heißt, also eine riesengroße Innenpromenade, wenn man so sagen will, 3-4 Decks hoch. Und die wirkt auf der Icon of the Seas zum einen noch viel größer und viel breiter, weil die Architekten es geschafft haben, die Säulen, die tragenden Strukturen besser zu verstecken oder die strukturelle Stütze für die Decke dann anders zu konstruieren, sodass es einfach noch viel weitläufiger wirkt optisch. Sie ist, glaube ich, auch ein bisschen breiter, aber insgesamt wirkt sie einfach optisch auch nochmal deutlich breiter, weil diese Stützsäulen so ein bisschen fehlen. Und genau in der Mitte drin steht The Pearl. Das ist eine Kugelstruktur, die im Grunde eine große Prachttreppe ist, innen mit beweglichen Kacheln verkleidet, die dann bunt angeleuchtet werden, die sich bewegen, also ganz viel Effekte da entstehen. Das ist schon ganz, ganz, ganz witzig. Und in diesem Bereich, und das ist dann eben auch neu auf der Icon im Vergleich zur Oasis Glass, sind auf beiden Seiten große Glasfronten. Das heißt, es ist kein Innenraum mehr, sondern hast den Blick aufs Meer von dieser großen Promenade aus. Und das macht es natürlich optisch noch mal weiter. Also das ist schon so der erste Wow-Effekt, wenn du direkt an Bord kommst, ist diese riesige Promenade mit dieser Pearl. Dann oberhalb, also ein Deck höher, ist dann noch das Pearl Café. Da ist eine Walskulptur, also in Originalgröße eines Buckelwals, glaube ich, hängt da an der Decke. Also daran sieht man einfach so diese enormen Dimensionen, die dieses Schiff hat. Das ist das, was mich wirklich beeindruckt, dass du überall dieses Gefühl von unglaublicher Raumweite und Größe hast, auch im Inneren eben.
Ich kenne das von Flughäfen, dass es da so Rolltreppen gibt, die waagrecht verlaufen, damit man schneller vorankommt. Gibt es sowas auf diesem Schiff auch?
Weil 365 Meter ist ja nicht weit. Ja, es gibt auf dem Schiff tatsächlich Rolltreppen, aber die verlaufen jetzt nicht waagrecht, sondern wirklich wie ganz normale Rolltreppen. Da geht es nämlich von der Royal Promenade zum einen ins Casino runter, zum anderen vor allem aber auch zur Ausschiffung dann in den Häfen. Also wenn man dann im Hafen aussteigt, dann fährt man wirklich mit der Rolltreppe nach unten. Und das hat vor allem den riesen Vorteil, dass die Rolltreppe eben eine bestimmte Geschwindigkeit vorgibt. Das heißt, zur Steuerung der Passagiermengen, auch die Geschwindigkeit, wie schnell oder langsam eben die Leute auf Schiff zurück bzw. vom Schiff runtergehen, sind diese Rolltreppen ganz spannender Trick, einfach den Passagierflow zu steuern. Aber waagrechte Rolltreppen braucht es dann jetzt auch wieder nicht. Wie gesagt, das Schiff ist jetzt 365 Meter lang, ein Flughafen ist dann schon eher so 2 Kilometer.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Oder so. Also, das brauchen wir jetzt nicht, aber es sind natürlich schon so ein paar Meter zu laufen. Aber auch da hat Royal Caribbean sich was einfallen lassen, nämlich sind gerade auf der Royal Promenade sind zusätzliche Treppen und sowas vorhanden. Das heißt, man muss nicht mehr bis zum nächsten Treppenhaus am einen oder am anderen Ende von der Royal Promenade laufen, um an ein Deck höher oder runter zu kommen, sondern es sind in der Mitte ganz, ganz schön gelöste Treppen. Eben unter anderem diese Perle in der Mitte, wo ja eben auch ein Treppenhaus integriert ist, wo man ein Deck nach oben gehen kann.
Dann gibt es ja 2805 Kabinen. Ich würde gerne mal wissen, was ist denn die teuerste Kabine, die man da buchen kann?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das die teuerste ist, aber sie ist zumindest verdammt teuer. Das ist nämlich das Ultimate Family Townhouse. Das ist eine riesengroße, ich glaube 165 Quadratmeter große Suite für Familien, insgesamt 8 Personen können da, die kostet zwischen 50 und 100.000 Dollar, also im Durchschnitt so 75.000 Dollar pro Woche, immerhin dann für alle 8 Personen, hat, ja, also eine unglaubliche Suite, die hat die verrücktesten Sachen, die hat seinen eigenen kleinen Innenhof mit Tischtennisplatte und einen separaten Zugang zu dem Poolbereich, der dort direkt angrenzt, wie gesagt, 3 Decks hoch, eine Röhrenrutsche parallel zur Treppe. Wenn du die Treppe raufläufst, dann erklingen da Geigenmelodien, je nachdem, auf welche Stufe du trittst. Also die verrücktesten Dinge, was diese Suite kann. Und ist natürlich, ja, denke mal, für eine Familie, für eine große Familie, ist sicher sehr lustig, wenn man sich das leisten kann.
Und dann doch deine Kabine, die ja wahrscheinlich auf Deck 3 Innenkabine war, ne?
Ja, ne, es war auf Deck 14 eine Balkonkabine. Die sind deutlich kleiner, aber auch deutlich billiger. Wobei man muss ehrlicherweise sagen, die Icon of the Seas ist dermaßen begehrt gerade, dass die Preise gerade jetzt im Sommer und im Herbst schon wirklich erstaunlich hoch sind. Also da, wer auf der Icon of the Seas fahren will, der muss entweder sehr, sehr genau suchen, ob er zufällig einen Termin findet, wo es ein bisschen günstiger ist. Oder vielleicht auf nächstes Jahr warten, weil im Moment ist sie schon, ja, ganz schön teuer. Die Leute wollen halt unbedingt mit dem tollen neuen Schiff fahren und dann gibt es mehr Nachfrage als Angebot und dann gehen die Preise hoch. Das ist leider so. Aber ja, muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er es gleich macht,
viel
zahlt oder wartet. Und ja, für die Reederei ist es natürlich fantastisch, ne, weil sich so ein Schiff ganz schnell amortisieren kann, wenn du so hohe Preise erzielst. Und das ist was Reedereien im Moment wirklich gut brauchen können, ist viel Geld, weil sie einfach unglaublich viel Schulden gemacht haben in der Pandemie. Also das ist schon so ein bisschen ein warmer Regen dann für die Reedereien, um aus dieser Schuldenfalle wieder rauszukommen, wenn so ein Schiff so gut funktioniert. Und diese Suite, diese Familiensuite ist übrigens für den Rest des Jahres ausgebucht. Ne? Also die ist schon komplett ausgebucht zu dem
Ja, sag mal, von wem?
Das weiß ich nicht.
Ich fliege demnächst nach Miami. Das verrät die Reederei nicht. Ich fliege demnächst nach Miami.
Da bin ich gespannt.
Nein, aber es ist insofern verrückt, weil je mehr Passagiere auf ein Schiff passen oder auf einem Schiff sind, desto günstiger wird es ja eigentlich pro Passagier. Aber da dreht sich's im Grunde um. Je größer das Schiff, desto teurer wird's. Das heißt, die Gewinne sprudeln dann natürlich für die Reederei. Keine schlechte Sache für die Reederei, aber wer jetzt eben auf das Schiff möchte im Sommer, der zahlt richtig fett Kohle.
Ja, wie gesagt, man muss einfach mal gucken. Es gibt schon auch Termine, wo es ein bisschen günstiger ist. Da muss man einfach ein bisschen genauer suchen. Aber es ist jetzt sicher nicht so, dass man da im Sommer für 500 Euro die Woche fahren kann.
Das hat man ja auch zum Beispiel auf der Oasis of the Seas beobachtet. Da war es ja ähnlich.
Da ist es im Grunde immer noch so. Also die Preise sind auf den Oasis-Class-Schiffen immer noch relativ hoch. Nicht mehr so hoch wie am Anfang, aber durchaus höher als bei anderen Schiffen.
So, und wenn man auf diesem Schiff ist, und das ist ja, muss man ja ehrlich sagen, das ist ja jetzt nicht ein Schiff, wo man sagt, okay, ich will jetzt eine Städtereise machen, ich möchte jetzt gerne mal ganz viel von der Welt sehen, sondern die Leute, die auf so ein Schiff gehen, die konzentrieren sich ja vor allem auf das, was das Schiff zu bieten hat.
Ja, ist ja auch okay. Es ist ja eine Städtereife, ne? Das Schiff ist ja eine kleine Stadt. Ne?
Genau, und da kann man, also wer auf diesem Schiff sich langweilt, der muss sich mal fragen, was mit ihm los ist. Weil
dem ist nicht zu helfen.
Da gibt es ja wirklich, also da gibt es Restaurants, Cafés, Bars, da gibt es Discos, da gibt es, also wenn man heute Clubs sagt man heute, ja. Disco war ja unsere Generation.
Music Hall ist das in dem Fall, jetzt
die große. Da kann man rutschen, da kann man wahrscheinlich Musicals gucken, Sag mal ein paar Highlights. Also bei SWR3 hast du mir irgendwas von Roboterarmen erzählt.
Ja, also eines der großen Highlights von der Icon of the Seas, man kennt es von der Oasis Class, da gibt es am Heck ganz unten gibt's das Aquatheater unter freiem Himmel. Das hat also so Sprungtürme, wo Wasserspringer, wie heißt denn das? Na, also Leute, die aus hohen Höhen ins Wasser springen.
Nennen wir sie einfach mutige Menschen.
Turmspringer, glaube ich. ja. Slackliner, Trampolinartisten, Wasserballett, Springbrunnen, Fontänen, Shows. Also all diese Dinge finden in diesem Aquatheater statt. Und da hat Ron Cribbin auch ganze Shows entwickelt mit all diesen Elementen. Und dieses Aquatheater hat Royal Caribbean jetzt nach vorne oben verlagert. Also es hat ganz vorne oben auf dem Schiff einen riesengroßen Glasdom gebaut, den Aquadome. Also komplett geschlossener Raum, der im Glas verkleidet ist. Ich habe heute mit dem Redakteur von SWR geredet und hat gemeint, mit was kann man denn das vergleichen? Ist das ungefähr so wie die Reichstagskuppel in Berlin? Und ich habe dann gesagt, weiß ich nicht so genau. Und er hat dann nachgeredet und gesagt, ja, die Dimensionen sind wohl, die Reichstagskuppel ist ein bisschen höher, aber es ist wohl ungefähr so die Dimension der Glaskuppel auf dem Reichstag in Berlin.
Nur damit das hat er dann auch so erzählt im Beitrag, ja?
Genau, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Und in diesen Glasdom, in diese Glaskuppel, hat Royal Caribbean jetzt dieses Aquatheater hineinverlagert, sodass es also nicht mehr unter freiem Himmel ist, sondern eben windgeschützt, wettergeschützt, sodass sie da technisch nochmal ein ganzes Stück weitergehen können, weil sie halt natürlich nicht mehr Windfaktoren und solche Dinge mit einkalkulieren müssen, sodass man das weiter ausreizen kann. Und dort stehen unter anderem auch 4 Roboterarme, die bei diesen Shows unterstützen. Also wir haben jetzt so eine Preview gesehen, wir haben noch keine vollständige Show gesehen, die ist noch nicht ganz fertig. Und da haben sie jetzt diese Roboterarme dazu eingesetzt, die Beleuchtung zu steuern. Also wenn Artisten, und da gibt es ja jetzt auch so eine Neuerung und weltweit absolut einzigartig, ist, dass dort über so ein Seilsystem 2 Artisten im Grunde dreidimensional sich in der Luft frei in dem gesamten Theater in der Luft fliegend, wenn man so will, bewegen können und tanzen. Also die tanzen in der Luft miteinander. Das ist ganz schwierig zu beschreiben, aber es ist ganz faszinierend. Und wenn die also durch die Luft schweben im dreidimensionalen Raum, dann sind diese Roboterarme mit ihren Scheinwerfern, können dem Ganzen natürlich sehr gut folgen und da eben Beleuchtungseffekte noch hinzufügen. Das ist eine der Funktionen, für die Roboterarme eingesetzt werden, die wir jetzt da schon gesehen haben. Aber ich bin mir sicher, die machen mit den Roboterarmen noch viel, viel mehr. Und ist also wirklich diese Aquashow, diese Preview, die wir da gesehen haben, das hat mich wirklich, und ich habe wirklich schon ganz viel gesehen und bin da schon so ein bisschen abgehärtet und gähnleicht mir und sage, na gut, habe ich schon mal, kenne ich schon. Aber das hat mich wirklich mit offenem Mund da sitzen lassen, weil das ist, habe ich so in der Form noch nie gesehen. Es gibt solche Aquashows überhaupt ja an Land, nur eine einzige, die O von Cirque du Soleil in Las Vegas, die habe ich vor ganz vielen Jahren mal gesehen. Aber das, was Royal Caribbean da in der Aquashow auf der Icon of the Seas macht, stellt wirklich das, was Cirque du Soleil in Las Vegas da macht, echt in den Schatten, muss man so sagen.
Okay, das will was heißen, weil Cirque du Soleil ist auch sehr, sehr hochklassig.
Das ist auch eine wunderschöne Show. Mhm. Also die O ist eine richtig tolle Show, aber ja, was Royal Caribbean da vor allem auch technisch umsetzt, ne, mit diesen schwebenden Menschen in der Luft und Springbrunnen und unglaublich vielen Effekten, eben was auch die Roboterarme mit bewirken, das ist schon einfach großartig, anders kann man das nicht formulieren. Und vielleicht noch zur Ergänzung, dieser Aquadome ist dann nicht nur das Aquatheater, sondern nach vorne raus, das ist dann auch nochmal so ein Wow-Effekt, nach vorne raus ist also komplett verglast und ist wie eine Aussichtslounge, aber eben riesengroß, diese riesige Glaskuppel, also dieser Blick nach vorne, auch wenn man jetzt auf dem Schiff keinen Blick nach vorne mehr von einem offenen Außendeck hat, aber durch diese Glaskuppel drin ist fast unbeschreiblich. Also da kann ich echt nur sagen, geht mal auf die Website bei Großtricks oder schaut mal bei Instagram rein, da habe ich auch ein paar Fotos gepostet, die zeigt, wie das aussieht, wenn man in dieser Glaskuppel drin steht.
Und du wirst auch ein Video veröffentlichen von dem Ganzen. Das findet man dann bei YouTube unter Cruise-Tricks. Einfach mal gucken. Da freut sich der Franz, wenn ihr dann auch einen Daumen hoch macht und den Kanal abonniert und die Glocke drückt. Das sagen die YouTuber immer. Keine Ahnung. Ist aber so. Und was mich auch interessieren würde, ist, wir sprechen ja gerade über das Thema Wasser. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, wo man dann sich selber beteiligen kann. Sei es Wasserrutschen, ich kann mir vorstellen, dass man auch wieder so surfen kann auf dem Schiff und so weiter und so weiter. Was gibt's denn da alles und was hast du denn schon ausprobiert? Hast du denn schon eine Wasserrutsche probiert?
Natürlich habe ich die ich habe es nicht alle geschafft, aber ein paar von den Wasserrutschen habe ich ausprobiert. Also klar, es gibt den Flowrider wieder, den Surf-Simulator. Es gibt ja ganz viele Pools. Und das ist eine der schönen Sachen auf der Icon of the Seas, dass sich die Architektur sehr viel stärker zum Meer hin ausrichtet. Ich habe es in der Royal Promenade vorhin schon gesagt, die großen Glasfronten zum Meer hin, aber auch auf dem Pooldeck sind die Pools sehr viel stärker aufs Meer orientiert. Also es gibt mehrere Infinity-Pools, einen ganz faszinierenden nach hinten raus, der hängt beinahe so ein bisschen in der Luft. Es gibt Infinity-Pools nach seitlich raus, Whirlpools eher mit Blick aufs Meer. Also da ganz viel Orientierung zum Meer hin, sodass man im Wasser dann auch den Blick eben aufs Wasser hat, aufs Wasser im Meer hat. Es gibt die Royal Bay, wo Royal Caribbean sagt, es sei der größte Pool auf einem Kreuzfahrtschiff weltweit, 540 Quadratmeter. Vom Wasservolumen her sind die Schwimmpools, die 25-Meter-Pools bei TUI großes größer, aber von der Wasserfläche ist die Royal Bay tatsächlich deutlich größer als bei TUI großes. Wenn ich auch immer noch behaupten würde, die 540 Quadratmeter, die Royal Caribbean da angibt, stimmen nicht so wirklich, weil der Pool ist zwar so groß, aber es ist nicht überall Wasser. Also, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pool und deutlich größer von der Fläche her als das, was bei TUI großes ist, wo man bisher dachte, das seien die größten Pools. Also das mal so zu den Swimmingpools oder zu den Pools, beziehungsweise einer ist auch noch vielleicht mein Lieblingspool. Ich bin sonst nicht so der große Pool-Fan, aber der ist richtig klasse. Der Swim in Tonic sagt ja schon einiges. Also ein kleiner Pool mit Swim-Up-Bar. Du sitzt also da gemütlich im warmen Wasser in der Sonne und lässt dir direkt im Wasser diverse Gin-Tonic-Varianten servieren. Ja, da könnte ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Leider hatte ich echt wenig Zeit und für mehr als ein Gin-Tonic hat es dann tatsächlich auch nicht gereicht.
Na, immerhin, das ist einer mehr als ich.
Weil ich musste ja die Wasserrutschen ausprobieren, oder ich wollte die Wasserrutschen ausprobieren. Das ist jetzt keine Qual, es hat echt richtig Spaß gemacht. Also Royal Caribbean hat da einen Wasserrutschenpark eingebaut, der schon also nicht für jedermann ist. Da sind schon Rutschen dabei, die sind richtig anspruchsvoll. Also es sind zwei, die ich ausprobiert habe mit so einem Gummireifen, wo man sich also zu zweit, zu dritt, zum Teil zu viert reinsetzen kann. Da gibt es dann Gewichtsgrenzen. Also in der Regel passen dann eher so drei Leute und nicht vier rein. Wo man dann durch eine Röhre rutscht, bei der einen Rutsche schleudert es einen so ein bisschen über die Bordwand raus, nach oben. Da ist dann noch Glasboden, sodass man dann so ein bisschen nach unten aufs Meer gucken kann, wenn man die Zeit hat, weil das geht alles ziemlich schnell. Aber es ist einfach sehr, sehr rasant, diese Rutschen. Und eine hat mich echt Überwindung gekostet und ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich nicht das Video für YouTube hätte machen wollen müssen, ja, wahrscheinlich hätte ich mich trotzdem überwunden. Aber es ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Rutsche. So eine Art Freefall-Rutsche, aber anders als sonst die Freefall-Rutschen, nicht wo man sich in eine Röhre stellt und dann unter einem das Brett wegklappt und man einfach nach unten wegschießt, sondern es ist eine Rutsche, die sehr steil nach unten geht, auch offen ist, also keine Röhre, und wo man sich selber über die Kante schieben muss, also wo niemand für dich den Knopf drückt, sondern du musst dich selbst überwinden und da drüber dich rüberschieben und dann nach unten fallen lassen. Es sind 66 Grad, aber es fühlt sich an, als würde es senkrecht nach unten gehen. Das ist schon eine Rutsche, wo sich nicht jeder traut, die schon fast ein bisschen beängstigend ist. Also ein absolut erstklassiger Rutschenpark, wo jedes Kind, jeder Jugendliche und auch ganz viele Erwachsene, glaube ich, riesig Spaß haben werden. Und der Rutschenpark ist bei Royal Caribbean auch nach wie vor kostenlos. Also man muss da nicht irgendwie Eintritt oder sowas bezahlen dafür, sondern man kann die einfach frei benutzen, so viel man möchte. Und hat auch eine enorme Kapazität. Also angeblich sollen da 1500 Menschen pro Stunde rutschen können. Also da wird es jetzt keine allzu langen Anstehschlangen vermutlich geben.
Die Reise, die du gemacht hast, war das auch mit normalen Passagieren oder war das tatsächlich eine Pressereise, obwohl das Schiff gar nicht richtig voll war?
Ja, nee, das waren nur Journalisten und Reisebüros und war auch noch nicht komplett voll.
Weil ich wollte gerade fragen, ob die Schlangen vor den Rutschen dann lang sind, aber das kann man jetzt gar nicht beurteilen.
Nee, also kann man jetzt so nicht beurteilen. In meinem Fall gab es null Schlangen, aber da wird man sicher mal 5 Minuten stehen. Aber ich würde jetzt mal sagen, nicht wesentlich mehr. Ich kenne es ja von Oasis-Class-Schiffen. Da ist das schon relativ gut im Griff. Anders als jetzt bei Wasserparks an Land oder auch auf Kokuki, auf der Privatinsel in dem Wasserpark. Da sind die Schlangen schon mal deutlich länger. Aber hier auf dem Schiff würde ich sagen, ist das nicht so tragisch. Und wenn die Schlange mal ein bisschen länger wird, legt man sich für eine Stunde an den Pool, macht aber was anderes, bis wieder weniger los ist. Also das, glaube ich, dem kann man ausweichen. Es gibt genug andere Dinge, die man an Bord tun kann.
Nee, weil es gibt ja zum Beispiel bei mir in der Nähe vom Europapark einen kompletten Wasserpark, einer der größten Deutschlands. Und ich habe mir da erzählen lassen, weil ich war selber noch nicht drin, dass man da relativ lang anstehen muss, bis man mal rutschen kann. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, in der Badehose eine halbe Stunde zu warten, bis ich da 90 Sekunden oder 60 Sekunden runterrutschen kann.
Nee, hab und ich das ist auch im Sommer kalt. Man muss ja ehrlich sein, auf der Icon of the Seas, der Rutschenpark, da stehst du auf, weiß ich nicht, 50, 60 Meter Höhe.
Da ist windig.
Das sind zwar so ein bisschen Glasschutzwände und sowas, aber natürlich ist es da windig. Also wenn du da nass bist, frierst du auch bei 25 oder bei 30 Grad irgendwann mal. Also ich kann es natürlich jetzt nicht einschätzen, wie lang die Rutschenschlangen wirklich werden, aber so im Gefühl her und so aus der Erfahrung mit der Oasis Class würde ich sagen, nicht so tragisch. Lass uns noch über eine andere Sache ganz kurz reden, die da so in der Nähe der Rutschen noch ist, nämlich Crown's Edge. Das ist etwas, wo Royal Caribbean auch etwas tut, was sie sonst nicht machen, nämlich Geld verlangen dafür, für eine Attraktion. Das ist so eine Art, es ist schwer zu beschreiben, eine Art Hochseilgarten, aber eigentlich ein sehr kleiner, ein sehr kurzer. Also du wirst da in den Overall gepackt mit Helm und mit Gurt natürlich befestigt oben. Und dann läufst du an einer Schiene, also Schiene über dir, mit Gurten gesichert, läufst du in, glaube 45 Meter Höhe, über so schmale Bohlen, über die Bordwand hinaus, hast also dann nur noch das Meer 45 Meter unter dir, gehst dann noch ein Stück vor auf eine Art Planke, wobei die ist relativ breit, so 80 Zentimeter vielleicht, also anders als bei Norwegian, da gibt es ja The Plank, die ist dann wirklich nur noch so 15 Zentimeter breit, auf die man über die Bordwand rauslaufen kann, also die ist relativ breit, aber du läufst dann so bis an den Ende dieser Planke. Dann gibst du dem Guide ein Okay-Signal und dann klappt dieser Boden unter dir weg. Und du fällst also dann mal so 20, 30 Zentimeter Richtung Meer, bevor dich natürlich dein Gurtzeug auffängt und an der Schiene entlang, außen an dem Royal Caribbean-Logo entlang gleitest, bis du wieder zurück an Bord kommst. Ist ganz witzig für Leute, die Höhenangst haben, bestimmt eine echte Herausforderung. Ich fand jetzt die Rutschen wesentlich herausfordernder für mich, wesentlich reizvoller. Und vor allem finde ich auch, es ist ganz schön teuer, dieses Crown's Edge. Es kostet nämlich, im Moment ist der offizielle Preis $98,99, also fast $90, dass man dafür mitfahren darf. Ich habe jetzt aber mehrfach auch schon gelesen, dass es auch schon für $49, angeblich auch schon für $25 angeboten wurde. Also der Preis scheint noch nicht so ganz festzustehen, aber es kostet jedenfalls was. Okay. Das einfach vielleicht noch erwähnt, weil sowas gibt es auf anderen Schiffen bis jetzt nicht.
Ja. Was es auf anderen Schiffen auch gibt, ist Essen, aber ich denke mal, ja, also
Gott sei Dank.
Der Franz war ja 2,5 Tage, hast du vorhin gesagt, auf dem Schiff. Ja. Und natürlich hat er die Zeit genutzt, die 2,5 Tage jedes einzelne Spezialitätenrestaurants zu probieren, um uns genau zu sagen, wie jetzt diese einzelnen sind. Wie viele sind es überhaupt? 20, 30 Restaurants, 40 Restaurants?
So die Größenordnung. Ich habe es ehrlicherweise nicht im Kopf. Ich denke mal so 25 etwas. Ist auch schwierig zu zählen, was ist ein Restaurant, was ist ein Café, was
wie,
ist eine Bar.
Wie ist denn das grundsätzlich? Also natürlich ist ja das Essen inklusive, wenn man auf ein Schiff geht normalerweise. Ist das in allen Restaurants inklusive? Ich vermute mal nein. Oder gibt es dann besonders große Restaurants, wo die meisten hingehen? Oder wie ist das organisiert mit dem Essen so ganz grundsätzlich?
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Also die grundsätzliche Idee auf so einem riesengroßen Schiff ist natürlich, die Leute möglichst gleichmäßig über das ganze Schiff zu verteilen. Aber es gibt, selbstverständlich gibt es ein großes Hauptrestaurant, das ist auf 3 Decks. Also das sind wirklich riesige, riesige Kapazitäten, wo du grundsätzlich jeden Abend hingehen kannst, wo du quasi deinen Tisch hast. Oder wenn du das sogenannte Mytime Dining hast, dann machst du eine Reservierung. Aber du kannst also grundsätzlich ist die Kapazität da, dass du da jeden Abend hingehen kannst. Und das ist auch inklusive. Und es gibt auch noch ein paar andere inklusive Sachen. Also es gibt natürlich ein Buffet-Restaurant, es gibt eine Pizzeria, es gibt dieses Pearl Café, das 24 Stunden rund um die Uhr offen hat, das so Snacks, Sandwiches, solche Sachen hat. Neu ist auch in dem Aquadom so eine Art Marketplace, das sind so fünf, wenn wir sagen, Streetfood-Stände vielleicht, die sind inklusive. Also das sind so im Wesentlichen die inklusive. Es gibt noch ein Familienbuffet-Restaurant, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt einen ganz eigenen Bereich für Familien auf dem Schiff, auch mit dem eigenen Pool und so weiter. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Dort ist auch ein Familienbuffet-Restaurant, sodass also Familien mit kleinen Kindern gar nicht in das normale große Buffet-Restaurant gehen müssen, wenn sie das nicht wollen. Es gibt noch einen Mexikaner am Pooldeck, den habe ich auch noch vergessen. Wahrscheinlich habe ich immer noch ein, zwei vergessen, die damit sind. Das Basecamp ist ein neues Restaurant im Bereich von den Wasserrutschen, wo es teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig ist. Also man sieht schon, es ist ganz, ganz viel, wo ich nichts zuzahlen muss. Und dann gibt es eben Spezialitätenrestaurants, ein Teppanyaki, ein Sushi, ein Steakhouse, ein Seafood-Restaurant.
Die kosten aber dann wahrscheinlich Aufpreis.
Italiener, ne? Die kosten Aufpreis und zwar zum Teil auch relativ heftig, so 60, 70, 80 Dollar. Es gibt neue, den Empire Supper Club, das ist so das High-End-Restaurant, das, wenn ich es recht im Kopf habe, so um die 200 Dollar. Da kriegst du dann ein sechsgängiges, an der Grenze zu Sternemenü, mutmaßlich mit Musikbegleitung und einen zum Gericht passenden Cocktail zu jedem Gang. Also das ist ein ziemlich, ziemlich spannendes Dinner-Event dort, das ich aber diesmal eben angesichts der kurzen Zeit auch nicht ausprobieren konnte. Das muss ich vielleicht bei irgendeiner anderen Gelegenheit mal nachholen. Es klingt jedenfalls recht spannend, ist aber auch relativ teuer. Aber auf einem Schiff mit 7600 Passagieren werden sich dann einfach auch genug Leute finden, die das so spannend finden, dass sicher auch dort die Tische besetzt sein werden. Muss man einfach mal gucken, auch was jetzt so in den nächsten Wochen in den Foren drüber berichtet wird, was die Leute schreiben, die dort mal gegessen haben, ob es das wert ist. Ist auf jeden Fall halt ein neues High-End-Angebot, wie es ja viele Reedereien inzwischen auch probieren, so ein bisschen im High-End-Bereich ganz exklusive Dinge für deutlich mehr Geld anzubieten.
Ich denke, die Preise sind auch dazu da, einfach um die Passagiere zu kanalisieren, einfach zu sagen, okay, auch wir haben da 60 Sitzplätze, wir können nicht allen Sitzplatz, also machen wir den Preis so, dass ungefähr die 60 Sitzplätze am Schluss besetzt sind,
und wir auch ein bisschen was. Ja gut, und in so Restaurants wie jetzt dem Empire Supper Club ist natürlich auch der Wareneinsatz, also das, was an Lebensmitteln eingekauft werden muss, um diese High-End-Gerichte zu kochen, ist natürlich auch deutlich höher, sodass das auch höhere Kosten verursacht. Also zum Teil muss das schon natürlich auch die Kosten mitdecken. Wie ihr auch, ich war in einem Spezialitätenrestaurant, konnte ich essen, nicht im Steakhouse, im Chops Grill. Da gibt's, ich weiß nicht, wie neu das ist, ich habe es jetzt persönlich bei Royal Caribbean noch nicht gesehen, das ist also relativ neu, obwohl es also schon ein aufpreispflichtiges Restaurant ist und ich habe es nicht genau im Kopf, glaube ich 60 Euro oder sowas kostet, gibt es dann nochmal eine Spezialkarte mit besonders guten Steaks, eben zum Beispiel das, was ich gegessen habe, ein Wagyu Filetsteak 6 Unzen, das kostet dann nochmal 30 Dollar Aufpreis. Also auch da, wenn dann so wirklich Top-Qualität wie eben ein Wagyu-Steak serviert wird, das kostet einfach auch im Einkauf sehr viel Geld, sodass das schon auch eine Rolle spielt, wenn man da sehr hochwertige Sachen hat, dass man das eben auch, die Ware auch einfach bezahlen muss natürlich.
Dieses Schiff ist ja auch wahnsinnig groß. Wie organisiert denn oder wie ist das gemacht, dass ich mich da nicht ständig verirre mit Farben, mit Schildern? Wie wird das organisiert?
Also zum einen ist das Schiff in sogenannte Neighborhoods, also man könnte es übersetzen als Stadtviertel, unterteilt. Also ich habe schon erwähnt, der Aquadome ist so ein Bereich, der Thrill Island, das ist der Bereich, in dem die ganzen Wasserrutschen, eben dieses Crown's Edge, Minigolfplatz, Sportplatz, solche Sachen stattfinden. Es gibt Chill Island, das ist der etwas ruhigere Poolbereich, wobei bei Royal Caribbean muss man ehrlicherweise sagen, es gibt nirgendwo was, wo es wirklich ruhig ist. Also es ist schon ein sehr lebendiges Schiff mit sehr viel Musik, sehr viel Live-Musik übrigens auch, fast 50 Musiker allein an Bord beim Entertainment-Team. Also sehr viel Live-Musik, aber es ist oft einfach auch dann relativ laut mit einer Poolband und oder anderen Musikern am Hideaway Pool, der Erwachsenen Pool mit dem überhängenden Infinity Pool am Heck des Schiffs. Dort ist ein DJ zugange, der richtig uff Musik macht. Also da geht's so richtig zur Sache. Ist einfach Party, Beach Club, aus meiner persönlichen Sicht Lärm. Ich würde da nicht hingehen, aber das ist natürlich jedem seine persönliche Geschmackssache, ob man sowas mag oder nicht. Also es ist relativ laut überall auf dem Schiff, aber du hast was ganz anderes gefragt, ne? Nämlich wie man sich zurechtfindet.
Ja.
Du hast so diesen Zentralbereich, die Royal Promenade, die alles so ein bisschen verbindet und dadurch, dass alles sehr großzügig ist, optisch sehr weitläufig, kannst du dich auch ziemlich gut orientieren. Also du bist selten in irgendwelchen schmalen, kleinen, engen Gängen, sondern du bist eigentlich immer in sehr großen Räumen, wo du sehr weit sehen kannst, sodass du immer auch weißt, wo du bist. Also du kannst dich sehr gut orientieren im Grunde, weil du einfach recht weit sehen kannst. Und ansonsten, ja, es gibt wie üblich halt natürlich zwei Treppenhäuser, eins vorne, eins hinten. Die Aufzüge sind ganz spannend, neue Technik, wobei das gibt es bei anderen Schiffen, bei anderen Reedereien auch schon, dass du nicht mehr in den Aufzug einsteigst, Knopf drückst und sagst, wo du hin willst, sondern du sagst schon im Wartebereich auf einem Display, sagst du, ich möchte auf Deck 14. Dann sagt dir dieses Display, okay, dann geh zu Aufzug Nummer H und der fährt dich dann dahin, wo du hin willst. Und dann, sobald der Aufzug kommt, macht's bling, du steigst in diesen Aufzug ein, musst dann auch keine Knöpfe mehr drücken und der bringt dich dahin. Ein sehr effizientes Aufzugssystem. Und auch diese Aufzugswarteräume, das sind ja dann, wenn wir gerade mal gucken, das sind, glaube ich, dann 12 Aufzüge in einem Aufzugsbereich. Und auch das ist relativ großzügige Räume. Also es ist überall sehr, sehr viel Platz und du siehst einfach, wo du bist. Insofern ist die Orientierung auf dem Schiff relativ einfach. Das Einzige, wo du halt gucken musst, ist natürlich am Kabinengang. Dadurch, dass das Schiff unglaublich breit ist, du musst erstmal gucken, muss ich nach links oder nach rechts. Das macht einen Unterschied von 40 Metern oder von 30 Metern. Und musst halt in den richtigen Kabinengang und dann richtig rechts oder links abbiegen. Aber das sind einfach Wegweiser, wo die Kabinennummern stehen. Muss halt nur gucken, damit du in die richtige Richtung läufst.
Vielleicht noch eine technische Frage, was ja für viele wichtig ist, wenn sie auf dem Schiff sind, möchten sie ja auch posten, möchten sie Instagram posten, Facebook, was auch immer. TikTok, wie ist denn das mit dem Internet auf dem Schiff?
Ja, gibt's. Also, soweit ich weiß, ist das Starlink. Ich habe Internet also, genutzt an Bord. Es war relativ flott, nicht übermäßig rasant, aber völlig ausreichend. Ja.
Okay. Gibt es noch etwas, was du ganz am Schluss noch sagen möchtest? Wir sind schon weit über die Zeit hinaus.
Ja, ich glaube, bei dem Schiff, wir könnten, glaube ich, 5 Folgen machen, ja, wenn ich über alles reden wollte, was ich da erzählen könnte. Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, Musical, Theater, hat mich so ein bisschen skeptisch gestimmt oder ist es halt sehr amerikanisch, dachte ich. Also die große Musical-Show im Theater ist Wizard of Oz. Das ist so ein Märchen, das also jeder Amerikaner in- und auswendig kennt. Da gibt es irgendwie aus den, glaube ich, 60er Jahren mal einen sehr, sehr erfolgreichen, berühmten Film dazu. In Deutschland ist es etwas weniger bekannt, aber ich glaube, viele kennen es trotzdem. Ich persönlich finde jetzt die Geschichte von Wizard Oz, mich hat es noch nie besonders gereizt. Aber wir haben die Show angeschaut an Bord. Fast 2 Stunden, ich glaube 1:45 oder sowas dauert das. Wow. Und hab mich wirklich begeistert. Also es ist eine wunderschöne Inszenierung, wieder mit unglaublich viel Technik, ja, wo also wirklich der Zuschauerraum mit einbezogen wird. Da fliegt also Dorothy, die Hauptdarstellerin, sitzt in ihrem Himmelbett und fliegt also über das Publikum an Seilen gezogen und irgendein, weiß gar nicht mehr, was das für eine Figur war, fährt eben mit dem Fahrrad hinterher, auch über die Köpfe des Publikums hinweg. Also unglaublich viel Bühnentechnik, sicher so die modernste Bühnentechnik, die irgendein Theater auf der Welt gerade hat, es in diesem riesigen Theater verbaut. Also auch dieses Musical, absolut sehenswert, obwohl ich jetzt persönlich diese Geschichte Wizard of Oz mich nicht besonders begeistert, aber die Inszenierung ist richtig toll gelungen. Also gerade was Entertainment angeht, ist Royal Caribbean da wirklich sehr, sehr weit vorne dabei. Vielleicht die Besten in Kreuzfahrt. Und dann habe ich es vorhin ja auch schon angedeutet, das ist, was mir persönlich unglaublich gut gefällt, ist einfach alles Live-Musik. Also auch Wizard of Oz wird live von einem Orchester mit Streichern, mit Bläsern, mit Schlagzeug und so weiter. Also wirklich mit einer Live-Orchester von 16 Mann wird dieses Musical im Theater begleitet. Und auch sonst findest du eigentlich überall auf dem Schiff, ist fast jede Musik ist live. Also es gibt einen Jazzclub, es gibt eine Dixieland-Band, die immer wieder mal irgendwo spielt. Also eine unglaubliche Vielfalt und alles live. Das ist was mich persönlich auf Kreuzfahrt immer am meisten begeistert, wenn viel Live-Musik da ist. Und das ist auf dem Schiff ganz vielfältig.
Ja, das klingt wirklich gut. Das Schiff ist ja im Moment in Miami stationiert. Ich glaube, im Sommer kommt noch das Schwesternschiff, ähnlich groß. Gibt es denn eine Chance?
Nee, das ist die Utopia, die ist noch ein Oasis-Schiff.
Genau. Ah, das ist noch Oasis-Class.
Das ist das letzte Schiff der Oasis-Class. Das nächste Schiff der Icon-Class, müsste ich jetzt lügen, ich weiß es nicht auswendig, muss ich kurz nachschauen. 26 oder 27.
Okay.
Ich muss das mal kurz auf meiner eigenen Website schauen. Ich weiß es nicht ganz genau, weil es heißt auf jeden Fall Star of the Seas. und kommt im Jahre Sommer 2025 ist das geplant, genau. Also okay, in einem guten Jahr kommt dann das zweite Schiff dieser Schiffsgröße. Was man vielleicht auch noch ganz zumindest erwähnen muss, ist, wir haben da auf der Oasis-Klasse lang drüber gesprochen, es gibt natürlich
Franz ist überhaupt nicht mehr zu bremsen.
Naja, es sind einfach so viele Dinge und man muss es zumindest erwähnen. Ich kommentiere gar nicht viel, aber es ist der Central Park, also diese Parkanlage unter freiem Himmel auf dem Schiff mit wirklich echten Bäumen. Auch dort ist es gelungen, dass der Blick etwas weitschweifiger ist. Auf den Oasis-Klasse-Schiffen wirkt es ein bisschen heimeliger. Hier ist der Park ein bisschen großzügiger, hat aber deutlich mehr Pflanzen nochmal. Angeblich bis zu 30.000 Pflanzen, die dort wachsen. Also auch das natürlich was ziemlich Faszinierendes. Aber das ist was man jetzt von der Oasis-Klasse auch schon kennt.
Hast du denn auch den Wauwau gestreichelt?
Oh ja, natürlich, Rover. Ja, ich habe Rover gestreichelt. Oh. Also, für die es nicht wissen, auf der Icon of the Seas gibt es ein lebendiges Schiffsmaskottchen. Das ist die Golden Retriever-Hündin Rover, gerade mal 6 Monate alt.
Golden Retriever
darf man als Mann sagen, dass man ein Tier süß findet, aber das ist dieses Tier einfach. Die stiehlt allen die Show. Hat also eine eigene Betreuerin an Bord und Rover taucht ab und zu, wie sie gerade eben Lust und in Stimmung ist. Also das Tier wird zu nichts gezwungen. Es gibt keinen festen Termine, Meet and Greet mit Rover um 9 Uhr, sowas existiert nicht. Sondern du läufst eben zum Beispiel die Beautiful World Promenade, siehst, da hinten ist ein Menschenauflauf, ganz viele Kinder rennen dahin, dann weißt du, Rover ist da. Mhm. Und dieses Tier ist wirklich so anschmiegsam. Also das kommt einfach her, das schnuppert an dir rum, das lässt sich kraulen, das legt sich auf den Rücken, lässt sich von Kindern durchstreicheln. Ist also ein Familientier für alle 10.000 Menschen an Bord, für Crew und Passagiere gleichermaßen. Was ziemlich faszinierend ist, zumal Hunde ja auf Kreuzfahrtschiffen normalerweise nichts verloren haben, aber die wohnt da.
Ja. Das wäre mein Job. Ja, also Hundebetreuerin für Rover, also Hundebetreuer in dem Fall.
Ist jetzt sicher nicht der anspruchsvollste
Job an Bord. Ja, also da hast du einen guten Tag jeden Tag. Also muss ich mich mal gucken, ob ich mich nicht bewerben kann. Gut, also und der Hund darf ja auch, oder die Hündin darf ja auch ab und zu von Bord und darf zum Beispiel auf Kokoki.
Genau,
und,
auf Kokoki auf jeden Fall. Ein
bisschen tollen, herumtollen. Schöne Sache, auch eine gute Idee, wie ich finde. Aber
super beliebt bei den Passagieren. Also jeder will Rover sehen und wo das Tier auftaucht, ist Begeisterung. Das ist schon das ist schon ziemlich faszinierend, wie so ein kleines Tier. Ich meine, und das Schiff hat jetzt wirklich unglaublich viel zu bieten, ja, an wahnsinnigen Attraktionen. Und das, was es alles schlägt, ist ein ganz süßer kleiner Hund. Ja, so klein ist sie gar nicht.
Aber wir haben kaum eine Chance, das Schiff in Europa zu sehen, oder?
Vorerst nicht, nee. Also das Schiff fährt von Miami aus Karibikrunden. Ja, mal gucken. Ich meine, die Star of the Seas kommt dann ja nächstes Jahr in Dienst. Mal gucken, ob wir dann vielleicht eins von den beiden nach Europa kriegen. Mal abwarten. Also es ist ehrlicherweise, man müsste vielleicht mal in die Fahrpläne reingucken. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht ist das auch schon angekündigt. Ich habe es nicht im Kopf, ehrlicherweise.
Gut, und wer mehr von diesem Schiff erfahren möchte, der guckt einfach auf unserer Webseite vorbei, cruisetricks.de oder auf den YouTube-Kanal cruisetricks. Da wird es ein Video geben. Und da gibt es ganz viele Fotos, Filmmaterial und so weiter. Und so viel erstmal zu diesem Schiff. Irgendwann wirst du sicher mal wieder auf das Schiff gehen, dann können wir das nochmal vertiefen. Auf jeden Fall, glaube ich, war das für dich eine ganz besondere Reise, ein ganz besonderes Schiff. Ist immerhin das größte Schiff der Welt. Und
unglaublich anstrengende Reise. Ja,
absolut. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, wenn Sie also möchten, dass wir das weitermachen, was wir sowieso machen werden, aber wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dann...
Was ist das für ein Argument? Wir machen es sowieso, aber...
Ja, aber Sie können uns trotzdem ein bisschen finanziell unterstützen. Das wäre sehr nett. Die Informationen dazu finden Sie auf der Webseite. Wir freuen uns über Ihren Beitrag. Und Sie wissen, dieser Podcast ist kostenlos, aber wie sagst du immer?
Nicht umsonst.
Aber nicht umsonst. Und wer also uns unterstützt, wenigstens. Der bekommt dann auch eine Aftershow, also noch einen zusätzlichen kleinen Podcast und darf den sich dann auch anhören. Und da reden wir heute über was, Franz?
Ja, nach dem sehr positiven Thema Icon of the Seas über ein eher unangenehmes Thema, nämlich die Auswirkungen des Nahostkonflikts Gaza, Rotes Meer auf die Kreuzfahrt. Da gibt es nämlich inzwischen die ersten Absagen von Schiffen, die dort einfach nicht mehr durchfahren können.
Genau, das gibt es dann in der Aftershow. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gern weiter. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.